NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Oktober 1997. Der Tag der offenen Moschee findet erstmals statt.
Ich fahre immer vorbei, wenn ich einkaufe. Und dann habe ich gedacht, am nächsten Tag der offenen Tür will ich hier reingehen.
Wenn die immer geschlossen sind, können sich das hier leicht in der Bevölkerung Vorstellungen bilden, dass sich Dinge abspielen, die man nicht sehen soll.
Ich wollte es einfach mal kennenlernen, so, weil man doch mit vielen Ausländern so zu tun hat jeden Tag, ne, ob es mit Arbeitskollegen ist.
Mich interessiert das irgendwie, ne? Also auch, weil immer ziemlich viel behauptet wird und ob man das glauben soll oder nicht.
Naja, ob es Vorurteile wirklich abbaut, dazu ist es wahrscheinlich zu kurz, aber es ist ein schönes Signal.
Und man erfährt viel, man kann innen einmal reinschauen, wie es so ausschaut, schaut, dass die Kinder nicht dabei sind.
Die Neugier der Besucher ist groß. Von Kiel bis München, von Saarbrücken bis Erfurt. Seit 20 Jahren laden rund 1000 Moscheegemeinden in Deutschland am 3. Oktober zum Tag der offenen Moschee ein.
Heute finde ich es unheimlich wichtig, damit also diese Spaltung, die ja zurzeit gerade so passiert, ja, und alle, der Islam ist schlecht und er ist immer fundamentalistisch, also auch um das aufzubrechen.
Höchste Zeit für die Öffnung, meint 1997 Dr. Nadem Elias. Der studierte Mediziner war 22 Jahre lang im Ehrenamt Vorsitzender des Zentralrats der Muslime.
Viel zu viel Zeit ist vergangen, wo die meisten Muslime sich gesagt haben, was kümmert mich der christliche Nachbar in der Nähe? Was kümmert mich die Kommune, solange ich meine Gottesdienste in dieser meiner Moschee verrichten kann?
Umgekehrt sieht es ähnlich aus. Unbemerkt von der Öffentlichkeit haben die Gastarbeiter seit den 1970er Jahren Moscheevereine gegründet. Je nach Sprache Arabisch, Persisch, Bosnisch oder Türkisch.
Und die religiösen Verhältnisse in Deutschland sind ein Spiegelbild der Verhältnisse in der Türkei und in Marokko oder Bosnien.
Sagt Dr. Thomas Lemmen, Referent für den Dialog mit dem Islam am Erzbistum Köln. Er weist darauf hin, dass auch die türkischen Gastarbeiter keine homogene Gruppe bilden. Die Konflikte in der Türkei der 1970er Jahre, Unruhen und Militärputsch, spiegeln sich in den Vereinsgründungen in Deutschland.
Das heißt, es gibt dieselben religiösen Anbieter, dieselben Organisationen, dieselben Strukturen. Max Frisch hat gesagt, man hat Arbeitskräfte gerufen und es sind Menschen gekommen. Damit ist auch verbunden, dass die Religion mit den Arbeitsmigranten eingewandert ist, man sich aber darüber gesellschaftlich zuerst mal keine Gedanken gemacht hat.
Anfang der 1980er Jahre schließen sich die Moscheevereine je nach politisch-religiöser Ausrichtung zu bundesweiten Verbänden zusammen. Erst da erkennt das türkische Amt für religiöse Angelegenheiten die Entwicklung in Deutschland. Man will den anderen politischen Gruppen nicht das Feld überlassen und gründet Mitte der 1980er Jahre den Auslandsverein DİTİB. In deutschen Kommunen aber beginnt man sich zu wundern, warum hier so viele verschiedene Moscheevereine entstehen. Mit wem soll man denn nun sprechen? Der Ruf nach einem Ansprechpartner wird laut. Und 1994 wird der Zentralrat der Muslime als Dachverband gegründet, dem sich aber keineswegs alle Verbände anschließen. Die DİTİB zum Beispiel nicht. Sie beansprucht ihrerseits, alleiniger Ansprechpartner für Muslime in Deutschland zu sein.
Die Moscheen sind noch nicht sichtbar im Straßenbild. Die meisten Moscheen sind in sogenannten Hinterhöfen.
Sicher. Der preiswerteste Raum, der zur Verfügung steht, sind zunächst Lagerhallen oder leere Fabriken.
Man geht an ihnen vorbei, ohne sie wahrzunehmen oder sich bewusst zu werden, das ist eine Moschee. Also man weiß es gar nicht.
So Thomas Lemmen.
Selbst wenn man es weiß, haben doch viele Menschen Vorbehalte, trauen sich nicht in eine Moschee zu gehen, weil sie nicht wissen, wie soll man sich verhalten oder bin ich dort überhaupt willkommen. Daher war es wichtig, dass die Moscheen ein Zeichen gesetzt haben.
Und am 3. Oktober 1997 initiiert der Zentralrat der Muslime den ersten bundesweiten Tag der offenen Moschee, Nadem Elias.
Wir wollen, dass diese Schwelle der Unsicherheit und des eventuellen Misstrauens überwunden wird. Dass die Schwelle der Moschee mal überwunden wird.
Ja?
Ja.
Und jedes Jahr nehmen seitdem rund 100.000 Besucher die Einladung zum Tag der offenen Moschee an.
Ich habe mir schon daheim überlegt, darf man da eigentlich ohne Kopftuch rein als Frau? Ne? Weil man kennt ja sehr wenig.
Also die Schuhe muss man ausziehen, die Frauen müssen sich bedecken und die Männer gehen dann rein, waschen sich. Da gibt es so ein Ritual der Waschung, das kann man auch daheim machen.
Erläutert der Moscheeführer.
Also ich habe so gelernt, dass man mit den Händen anfängt, dann die Unterarme, dann das Gesicht.
Den Mund dreimal.
Ja, das ist ein Hadith, das der Prophet Mohammed gesagt hat. Sauberkeit ist ein Erfordernis des Glaubens.
Hier bitte die Schuhe ausziehen.
Beim Anblick der eher schlicht wirkenden Gebetsräume sind die meisten Besucher erstaunt. Den einzigen Schmuck bilden oft ornamentale Malereien und kalligrafisch gestaltete Koransuren an den Wänden. Daneben die Gebetsnische Richtung Mekka und die Kanzel für die Freitagspredigt.
Ich habe eher gedacht, das wäre mehr kirchenartig.
Einfach schön, mit den Teppichen.
Ich hätte mir das auch mit mehr Prunk vorgestellt.
Es sind keine Bänke da.
Männer und Frauen getrennt hier in der Moschee?
Hier dürfte praktisch kein Mann reingehen.
Sie haben ja gesehen, wie wir beten. Diese Niederwerfung, Niederknien oder Stehen. Und jetzt stellen Sie einfach mal vor, dass Männer und Frauen nebeneinander stehen. Der Islam sagt, wenn du betest, dann soll deine Konzentration nur dem Gott gehören.
Bei den Frauen regt sich Kritik. Sie haben vergessen, dass die Trennung der Geschlechter bis vor wenigen Jahrzehnten auch in den Kirchen ganz normal war.
Schon noch von unserer Sicht aus ein bisschen rückständig. Auch noch der starke Unterschied zwischen Mann und Frau.
Es passt nicht mehr in die Zeit, würde ich sagen.
Nicht selten beeinflussen vor allem die großen politischen Ereignisse die Fragen der Besucher. Islamistische Terroranschläge, das Minarettverbot in der Schweiz, der Islamische Staat, radikalisierte Muslime, Bespitzelungsaffären durch DITIB-Imame. Große Weltpolitik überschattet die Begegnung in der Gemeinde. Ali Mette meint,
dass es immer dieselben Themen gibt, die gerne in Moscheen angefragt werden, wo man sich für interessiert und mal eine Moschee besucht.
Seit 2001 organisiert er den Tag der offenen Tür für die Gemeinden der Islamischen Gemeinschaft Meligörisch.
Erstmal geht es darum, was wird in einer Moschee überhaupt gemacht. Und zum anderen sind das dann klassische Themen wie das Kopftuch, die muslimische Frau an sich und dann Themen Gewalt und Islam und solche Dinge.
Spätestens hier offenbart sich ein strukturelles und personelles Problem aller muslimischen Gemeinden. 99% ihrer Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Sie sind Handwerker, Bäcker, Taxifahrer, Anwälte oder Ärzte. Jedenfalls keine Theologen. Und auch keine Politologen oder Sozialarbeiter.
Ein normaler Moscheebesucher darf nicht in die Moschee gehen und denken, dass er dort jetzt von ausgebildeten, hochqualifizierten Theologen eine Antwort auf all seine Fragen bekommt. Das nicht.
Auch wenn die islamischen Verbände inzwischen Moscheeführer ausbilden, gibt Ali Mette zu bedenken.
Es geht einfach nur darum, dass man in der Moschee ein Gesicht sieht und mit der Moscheearbeit verbinden kann. Ein Gesicht eines muslimischen, hier aufgewachsenen Jugendlichen.
Professionelle Welterklärer darf man im Moscheeführer aber nicht erwarten.
Er ist ja eigentlich nicht in einer anderen Situation als derjenige, der die Frage stellt. Ja?
Das Gleiche gilt für die Imame, die muslimischen Vorbeter. Das einzig bezahlte Personal einer Moscheegemeinde. Als die deutsche Integrationspolitik die hohe Respektposition des Imam entdeckt, wird der einfache Vorbeter in ihrer Vorstellung zum Superman. Zum Integrationslotsen, Terrorismusexperten, Sozialarbeiter, Psychologen und Held der Radikalisierungsprävention. Nichts dergleichen hat der normale Imam studiert. Vergleichbar einer Lehre hat er seine Aufgaben als Vorbeter bei den 5 täglichen Gebeten erlernt. Ob und wie zukünftig die an deutschen Universitäten ausgebildeten islamischen Theologen die Lücke füllen werden, das ist derzeit die große Frage. Rund 1.000 Euro Monatslohn sind sicher kein akademischer Lebenstraum.
Unser Traum ist es natürlich, eigene Räumlichkeiten zu haben. Räumlichkeiten, die einem muslimischen Gebetshaus auch würdig sein sollen.
Sagt Ünal Kaymakci aus Frankfurt. Die Hamburger Islamwissenschaftlerin Professor Katayun Amirpour versteht diesen Wunsch.
Wir haben ja zum Glück in Hamburg den großen Vorteil, dass wir die schönste Moschee Deutschlands dort haben. Das ist die Imam Ali Moschee an der Außenalster.
Die 1960 von iranischen Kaufleuten erbaute Moschee ist allerdings eine schiitische Moschee. Keine Option also für die sunnitische Mehrheit. so wenig wie für Protestanten ein katholisches Gotteshaus.
Ich bin ja in dieser Frage auch sehr stark Ästhetin. Und da ich einen iranischen Migrationshintergrund habe, bin ich schon sehr, sehr lange mit sehr vielen wunderschönen Moscheen konfrontiert worden. Und ich muss sagen, in einer Hinterhofmoschee, wie wir sie hier vielfach haben in Köln oder zum Teil natürlich auch in Hamburg, muss ich sagen, also mir fehlt da ein bisschen was an religiösem Erlebnis.
Rund 300 sichtbare Moscheebauten sind in den vergangenen 15 Jahren bundesweit entstanden. Der Islam ist damit aus den Hinterhöfen in die Öffentlichkeit getreten und Muslime integrieren sich ins deutsche Stadtbild. Doch nichts provoziert so heftige Reaktionen wie das Gerücht eines Moscheeneubaus.
Okay, schon wieder mal, würde ich sagen, weil da vorne steht da schon eine.
Freitags, da ist ja ein Betrieb, da kann man kaum noch drehen davor.
Wir haben nichts gegen Ausländer, das muss ich ausdrücklich sagen. Ich habe auch nichts gegen muslimische Mitbürger. Ich habe aber etwas dagegen, wenn die, ich sag's jetzt mal, islamisieren wollen.
Ich habe Angst vor dem Dritten Weltkrieg, ne?
Von uns verlangt man, dass man den Islam begreift. Die sollen sich anpassen. Die sind hier bei uns.
Es passt einfach alles nicht. Die passen nicht zu uns.
Wir wehren uns gegen diesen religiösen Extremismus in dieser Bauform.
Während Kirchen geschlossen werden, tritt eine fremde Religion in die Öffentlichkeit in Form von Moscheebauten.
Das ist nun ein Phänomen, das vielen Menschen Sorge bereitet.
So Thomas Lemmen.
Weil man mit dieser Religion vieles Negative verbindet, was in anderen Ländern der Welt sich ereignet und damit eine Negativassoziation auf hier in Deutschland lebende Muslime überträgt. Zu Recht oder zu Unrecht, meistens zu Unrecht. Und damit dann aus der Religionsausübung für solche Beobachter ein politisches Symbol wird.
Umgekehrt ermahnt er die religiösen Verbände in Deutschland, angesichts der aktuellen Konflikte in der Türkei, diese nicht länger in Deutschland zu spiegeln.
Weil zur Integration des Islam in Deutschland auch gehört, sich von diesen Prozessen unabhängig zu machen. Das heißt, man muss erwarten von den Migrantengemeinden, sie sollen ihre Wurzeln nicht aufgeben. Sie können und müssen diese Wurzeln pflegen, sie sind Teil ihrer Identität, aber sie dürfen nicht über jedes Stöckchen springen, was ein Herr Erdogan ihnen hinhält.
1997 wählte der Zentralrat der Muslime bewusst den 3. Oktober für den Tag der offenen Moschee, um ein Zeichen zu setzen. Nadem Elias.
Anlässlich dieses Tages der deutschen Einheit wollen wir Muslime uns als ebenbürtige, als gleichberechtigte Teile dieser Gesellschaft verhalten und auf die anderen zugehen, das Gespräch mit ihnen suchen.
Ich finde das also ganz hervorragend, dass man so etwas macht.
Finde ich eine tolle Idee. Gefällt mir auch gut hier. Schön bunt alles und für die Kinder haben sie viel gemacht. Das finde ich auch schön. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, was hier gleich noch kommt, ne?
Auch heute haben bundesweit rund 1000 Moscheen geöffnet. Der Islam ist in Deutschland angekommen und hat begonnen, sich zu integrieren. Ein Besuch beim Tag der offenen Moschee kann Auftakt sein für einen Dialog, für beide Seiten.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an den ersten Tag der offenen Moschee am 3. Oktober 1997. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.